Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wie immer im richtigen Sender Radio X, richtige Uhrzeit, richtiger Monatstag, dritter Freitag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Richtige Sendung, Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Mal gucken, wie wir es heute hinkriegen, nachdem einer unserer Studiogäste noch fehlt. Vielleicht rudelt er noch ein. Kleine Einführung ins Thema heute. Titel ist Für bessere Luft, Verkehrspolitik in Frankfurt nach dem Urteil aus Wiesbaden. Am 5. September 2018 sprach das Verwaltungsgericht Wiesbaden nach einer ganztägigen Verhandlung ein Urteil, welches für viel Aufregung und Gesprächsstoff im zuständigen Verkehrsdezernat der Stadt Frankfurt, bei Umwelt- und Verkehrsverbänden bzw. Initiativen, Interessenvertretungen und der Politik gesorgt hat. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe, kurz DUH, gegen den Luftreinhalteplan des Landes Hessen für die Stadt Frankfurt. Weitere Klagen sind anhängig, die in nächster Zeit verhandelt werden. Es geht da zum Beispiel um Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden. Klagepunkt war die Nichteinhaltung von Schadstoffbelastung, kurz, also exakt in dem Fall, der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und 40 Gramm, Mikrogramm Stickstoffdioxid. Ich verspreche euch, der Begriff kommt jetzt heute nur einmal, glaube ich, vor. Mal sehen. Dieser Grenzwert wurde bereits 1999 von der Europäischen Union festgelegt und müsste eigentlich seit dem 1. Januar 2010 eingehalten werden. Was neben anderen Städten auch in Frankfurt eben grandios und weit verfehlt wird, schon seit Jahren. Unrühmlicher Spitzenwert ist die Messstation hier in Frankfurt am Riederwald, vom Erlenbruch 130. Das sind 54,4 Mikrogramm Kubikmeter pro Kubikmeter Luft im ersten Halbjahr 2018. Wobei das eigentlich immer ein Durchschnittswert ist, da gibt es dann eben noch Spitzenwerte, die an einer bestimmten Anzahl an Tagen überschritten werden darf. Die Zahl habe ich jetzt gerade leider jetzt nicht parat, aber wir sind generell drüber. Das Verwaltungsgericht hat in dem Urteil drei Vorgaben gemacht für den Luftreinhalteplan der Stadt Frankfurt, in das Land Hessen dann eben fortschreiben muss entsprechend. Welche das sind und welche Möglichkeiten die Stadt hat und über Alternativen die Initiativen anbieten bzw. fordern, wollen wir heute in der Sendung sprechen. Ich habe jetzt hier geschrieben Gäste im Studio. Ich muss es jetzt etwas kürzen. Es ist ein Gast, eine Gästin im Studio. Das ist die Andrea Kalkowski vom Radentscheid Frankfurt. Hallo Andrea, schönen guten Tag.
Hallo Otto, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ansonsten wäre noch der Heiko Nickel vom VCD. Ich hoffe, der kommt noch. Eingeladen hatte ich auch angefragt zumindest hatte ich mal den Klaus Oesterling, den Verkehrsdezernaten der Stadt Frankfurt von der SPD. Es war leider ein bisschen ein Trauerspiel, zuerst keine Rückmeldung, zweimal angerufen, ja, dann hieß es, es wird vorgelegt und bis heute Morgen habe ich keine Rückmeldung bekommen, ob er kommt oder nicht, aber scheint nicht so, er ist zumindest nicht da. Andrea, stecken wir mal ein, gucken wir mal, müssen wir die Sendung ein bisschen anders strukturieren, aber meine Einstiegsfrage wäre sowieso gewesen, der Herr Oesterling hat nach Bekanntgabe des Urteils von einem schwarzen Tag oder schlechten Tag für die Bürger, Bürgerinnen der Stadt Frankfurt gesprochen. Ist es ein schlechter Tag gewesen, das Urteil, der Inhalt?
Ja und nein. Der schlechte Tag sicherlich, dass die Stadtpolitik, aber auch die Landes- und Bundespolitik seit Jahrzehnten wirksame Maßnahmen verschleppt hat, für die Verbesserung der Luft zu sorgen. Der gute Tag, denke ich, auf jeden Fall für die Gesundheit der BürgerInnen der Stadt durch die drohenden oder kommenden Fahrverbote.
Ich meine, du bist ja einmal Radfahrerin und auch aktiv beim Radentscheid Frankfurt. Wie empfindest du das? Ich könnte jetzt meine Erfahrungen schildern, aber erzähl du zunächst mal. Wie empfindest du diese Schadstoffe? Fällt dir das auf? Merkst du das? Oder?
Selbstverständlich. Also gerade jetzt, wo es vor allem morgens auch schon wieder kühler wird, man merkt es viel mehr durchs Husten. Die Luft ist deutlich schlechter, als es über den Sommer war. Aber gerade auch, wenn man wenig, ich sag mal, touristische Strecken fährt und viel Hauptverbindungsrouten, also Friedberger, Hanauer, aber auch Alleenring.
Die ganzen Ausfallstraßen, genau, Aus- und Einfallstraßen.
Immer direkt an einer mehrspurigen Autostraße bist. Es ist schon sehr, sehr unschön.
Also ich habe auch den Eindruck, ich merke es mich auch auf Nebenstraßen, da wo ich im Gallus wohne, wenn ich Richtung Innenstadt fahre, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist seit einem guten Jahr, anderthalb Jahr, habe ich das Gefühl, ich rieche jedes Auto, das vor mir fährt. Man traut sich ja kaum richtig Luft zu holen.
Ja.
Ich merke das automatisch, dass ich dann auch bei der Radgeschwindigkeit sofort für mich innerlich einen Gang zurückschalte, weil ich immer denke, boah, da kannst du nicht richtig einatmen, das ist ja Wahnsinn.
Das sehe ich ganz genauso, ja.
Okay. Ja, jetzt, bevor wir dann näher auf dieses Urteil eingehen, ich meine, es wurde ja unter anderem, da werden ja verschiedene Punkte angesprochen, Parkraumbewirtschaftung, Umrüstung der Busflotte und das, was dann so allgemein heftigst diskutiert wird, dieses sogenannte Dieselfahrverbot, wobei ich den Begriff Verbot oder Fahrverbot eigentlich falsch finde, weil es ist ja nicht so, dass das absolut ist, dass die Autos nicht mehr gefahren werden dürfen, sondern eben nur im bestimmten Rahmen. Eine der Alternativen für diese Art von Verkehr wäre ja der Radverkehr.
Selbstverständlich, genauso wie auch ein weiterer Ausbau des ÖPNV.
Und einer der Punkte, die in dem Gerichtsurteil waren, das Gericht hat eben vorgegeben, ein Rückbau bzw. ganzen Abbau des kostenlosen Parkraums im öffentlichen Raum und dem ja daraus resultierend als Anreiz für Pendler, Pendlerinnen, Ausbau der Park-and-Ride-Plätze. Jetzt gibt es aber auch Bike-and-Ride-Plätze. Was versteht man darunter? Wie stellt sich die Situation dar?
Bike-and-Ride-Plätze funktionieren nach demselben Prinzip. Du fährst zum Teil mit der Bahn oder mit Bussen zu irgendeiner Station und steigst von dort dann auf dein Fahrrad um. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die manche nutzen, dass sie bis zu einer bestimmten Station am Stadtrand mit dem Auto sogar fahren und von dort aus dann sich lieber in der Stadt mit dem Fahrrad, mit dem Klappfahrrad aus dem Kofferraum oder so bewegen, weil das in der Stadt meist die schnellere Fortbewegungsmethode ist.
Ja, man denkt, man kommt da problemloser voran, wie immer im Stau zu stehen.
Richtig.
Oder? Noch gibt es keine Staus auf den Radwegen. Ist das zu befürchten?
Doch, die gibt es.
Ja, okay.
Also stellenweise gibt es die schon.
Okay, ja, den Eindruck habe ich manchmal auch.
Ja.
Dieser Tage, oder ganz neu, habe ich jetzt dieser Tage gelesen, dass es einen Test vom ADAC gibt. Unter den 10 radverkehrsstärksten Großstädten in der BRD landet Frankfurt auf dem nun ja vorletzten Platz. Das ist fast so schlecht wie die Eintracht im Moment. Kann man das sagen? Ich meine, es wird ja da schon einiges getan. Es gibt ja jetzt das Parkhaus am Hauptbahnhof, das relativ neu ist. Der Konstablerwache wurde ja eine doppelstöckige Parkanlage. Reicht das?
Oder wie
stellt sich die Situation konkret dar?
Das reicht nicht. Also die Konzeption des Parkhauses am Hauptbahnhof ist von Grunde auf schlecht, meiner Meinung nach. Die wurde auch während des Planungs- und Bauprozesses noch weiter beschnitten. Also ursprünglich war geplant, dass dort ständig Menschen auch arbeiten in einer Fahrradwerkstatt, was einen weiteren Diebstahlschutz auch gewährleistet hätte. So wie die Anlage jetzt da steht, werden dort regelmäßig Fahrräder auch rausgeklaut, was ein ganz großes Problem ist.
Da gibt es gar, also ich habe es meine noch nie dort abgestellt, weil ich selten am Bahnhof parken muss und da finde ich immer ein Verkehrsschild oder ein Geländer, wo ich es festmachen kann. Gibt es Sicherheitspersonal oder?
Nein, gibt es nicht.
Also im Gegensatz
es gibt Kameras, aber das hilft dir auch nicht wirklich, wenn dein Rad weg ist.
Also im Gegensatz zum normalen PKW-Parkhaus, da gibt es ja Leute, die da an der Kasse sitzen oder
genau, die gibt es im Fahrradparkhaus nicht.
Was kostet das denn?
Ich glaube, es
sind Euro eine Stunde?
1 oder 2 Euro. Ich weiß aber nicht, für welchen Zeitraum. Dadurch, dass ich mein Rad da auch nach den ganzen Diebstahlsmeldungen nicht abstellen möchte.
Okay. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir von unseren Punkten da im Zusammenhang mit diesem Urteil. Ach, nur ein Punkt fällt mir nur ein, da können wir noch mal kurz drüber reden. Wir hatten letzte Woche am Samstag eine Aktion, Veranstaltung, wie einmal, da warst du auch dabei, Parking Day. Mhm. Erzähl doch mal, was war, wie war's, wo war das Ganze?
Das ist eine Aktion, die jährlich inzwischen auch in Frankfurt stattfindet. Und der Parking Day, das Grundmotto ist es, die Rückeroberung des öffentlichen Raumes vom, egal ob kostenfreien oder nicht kostenfreien, Parkraum für Autos hin zu Raum für Menschen. Also wirklich urbanes Leben und Raum für urbanes Leben. Und genau das haben wir in der Tönkesgasse auch gemacht. Da waren ganz viele Organisationen unterwegs. Der ADFC, der VCD, Transition Town, Mate Mobil und noch einige andere, die ich gerade vergessen habe.
Fuß e.V., genau. Greenpeace, also Fuß e.V., die setzen sie für ein, die, für oder eine Lobby in Anführungszeichen für den Fußverkehr.
Richtig, auch ein toller Verein. Genau, die Lastenradler Frankfurt am Main waren dort gewesen und wir waren auf sehr großem Raum mit sehr vielen Leuten und sehr viel leckerem Essen und es gab Musik und es wurde wirklich dieser Raum, also der Stadtraum wurde aktiv von Menschen bespielt.
Also bespielt im wahrsten Sinne des Wortes, es wurden genau. Nämlich auch Spiele gespielt.
Genau, die Kinder sind wirklich bei einer angeblichen Fahrradstraße, die gerade am Wochenende auch so zur Poser-Rennstrecke, naja, Rennstrecke nicht wirklich, aber du hast da ganz viele Autoposer, die wirklich einer nach dem anderen da rumfahren. Kinder sind da geradelt, Kinder sind da durch die Gegend gerannt wie die Wilden und hatten einen Riesenspaß, aber auch, was ich sehr interessant und spannend fand, war, dass die FußgängerInnen, also einfach zufällige PassantInnen, die mit unserer Aktion gar nichts zu tun hatten, dadurch, dass dieser Raum nicht durch Autos verstellt war, ihn auch völlig anders wahrgenommen haben und auf der Straße gelaufen sind und auch sich dadurch diesen Raum auch selbst angeeignet haben, ohne von dieser Aktion irgendetwas zu wissen. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich denke, wenn man diesen Platz für Autos in Frankfurt viel mehr beschneidet, würde man die Lebensqualität der Menschen, die hier leben und die Stadt einfach besuchen, um ein Vielfaches erhöhen können.
Ja, also ich sehe das genauso. Ich meine, ich war jetzt das dritte Jahr dabei und also das war jetzt bisher meiner Wahrnehmung nach der gelungenste Parking Day. Und wie du das sagst, das fand ich auch so spannend. Man hatte teilweise den Eindruck gehabt, das ist ein Straßenfest, das da stattfindet. Ja. Und es war wirklich eine tolle Atmosphäre und es gab schöne Sachen. Was ich auch gut und erwähnenswert fand, dass es inzwischen mehr Organisationen sind, Initiativen, die sich daran beteiligen, in der Hoffnung, dass es auch mehr werden. Es gibt ja jetzt den Plan, die Idee, den Mainufer, nee, wie soll ich das sagen, den, ich weiß nicht, ist das der Obermainkai zwischen Alterbrücke und Untermainbrücke auf der Stadtseite?
Ich glaube ja.
Obermainkai, ja. Der soll ja mal für ein Jahr testweise gesperrt werden von Autoverkehr. Also, dass es einen besseren Zugang zum Fluss gibt und so weiter und so fort. Also, man könnte ja schon fast den Eindruck gewinnen, dass dieser Parking Day eine Vorstufe dessen war, oder? Kann man sich das so in etwa vorstellen, dass das Leben da, sage ich jetzt mal, so pulsiert?
Ich weiß es nicht genau. Also, das ist so ein bisschen die Frage, was daraus gemacht wird. Die Signale, die man so aus der Stadt hört, sind da so ein bisschen unterschiedlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man diesen Raum einfach für den Kraftfahrzeugverkehr sperrt, dass die Menschen, ob nur radfahrend, Springseil springend oder Rollschuhfahrend oder sonst wie, den Raum sehr schnell erobern. Was allerdings auch von der Stadt schon angekündigt wurde, dass dort sehr viel Außengastronomie stattfinden soll. Und das würde einen öffentlichen Raum wieder kommerzialisieren, was ich als sehr problematisch empfinde, weil das in Frankfurt eigentlich an jeder Ecke so ist. Also das muss man wirklich abwarten, was tatsächlich draus gemacht wird.
Mhm. Na, also ich würde es schön finden, wenn da vielleicht das eine oder andere, ich meine, es gibt ja am Eisensteg und weiter unten das am Main, Nizza gibt es ja schon Außengastronomie. Ich denke, dass es in, ja, die Attraktivität des Raums auch ein bisschen erhöht. Es sollte halt nicht zu viel sein.
Richtig.
So ab und zu mal irgendwo was trinken zu können, hätte ja schon was.
Ja.
Und es wird natürlich auch eine Frage sein, wie gestalte ich den Raum? Weil wenn man nur so lässt wie jetzt und absperrt, ist es nicht wesentlich gemütlicher.
Wobei man dann als Bewohner dieser Stadt oder als Nutzer dieses Ortes diesen Raum ganz selbst gestalten kann. Du kannst einfach mal ein paar Sonnenblumen pflanzen, du kannst einen Klappstuhl mitbringen und wir können da Picknick machen. Also mal so ganz stumpf gesagt, du hast dann alle Möglichkeiten der Gestaltung.
Naja, spannend wird es auf jeden Fall, wie sich sowas entwickelt.
Auf jeden Fall,
ich meine, ich erinnere mich noch an diese Diskussion um die Schließung der Hauptwache, wo ja man manchmal den Eindruck hat, wenn das passiert, ist es der Untergang Frankfurts, wenn nicht gar des Abendlandes. Und heute habe ich so den Eindruck, das stört gar niemand mehr, dass da keine Autos fahren. Ganz im Gegenteil, die Leute sind begeistert davon, das wird toll angenommen. Das Einzige, was selber ist, der Platz ist nicht wirklich schön.
Das ist richtig, aber das wurde ja auch selbst von der IHK, die das wirklich mit Klauen verteidigen wollte, nie wieder kritisiert, seit es eigentlich geschlossen wurde. Also ich denke, sobald der Raum zu ist für den Kraftverkehr, wird er sehr schnell genutzt werden. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, ihr seid wieder immer noch, oder nicht wieder immer noch, sondern ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Unser heutiges Thema ist das Verwaltungsgerichtsurteil Wiesbaden zum, ja, wie soll man das jetzt sagen, zur Luftreinhaltung. In Frankfurt, Fortschreibung des Luftreinhalteplans des Landes Hessen. Wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher über den Radverkehr gesprochen. Ich werde jetzt mal ein paar letztendlich Informationen zu diesen einzelnen Punkten geben. Wie gesagt, das sind drei Punkte, die das Gericht in Wiesbaden festgelegt hat. Da war einmal das, was wir schon besprochen hatten, das Thema Parkraumbewirtschaftung, dass eben die Stadt die bisher kostenlos angebotenen Parkplätze im öffentlichen Raum reduzieren soll, beziehungsweise ganz abschaffen. Als Anreiz dazu sollen Park-and-Ride-Plätze entstehen, die kostenlos sind und die Leute dazu animieren, eben auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Also vom Verkehrsdezernat, vom Herrn Oesterling, Verkehrsdezernat, wurde darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, diese Plätze, Räume zu finden. Aber ja, das Gericht gibt es eben vor. Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich, oder das Land Hessen wird wohl Widerspruch gegen das Urteil einlegen, wobei der Widerspruch sich eigentlich eher darauf bezieht, dass das Gericht eine Nichtzulassung der Revision festgelegt hat und gegen diese Nichtzulassung wird das Land zunächst mal klagen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass natürlich auch die Umsetzung des Urteils dadurch verzögert wird, sich nach hinten rausschiebt. Neben dieser Parkplatzgeschichte gibt es noch das Thema Nachrüstung der Busflotte. Jetzt kommt meine Rettung, der Heiko. Darf ich aufhören? Heiko, atme kurz durch und dann werde ich dich gleich belämmern. Schön, dass du da bist. Hallo Heiko. Das ist jetzt. Einen Moment, ich muss erst mal dein Mikro überhaupt aufmachen. Jetzt darfst du was sagen.
Hallo.
Wunderbar, sehr
Hallo
schön.
Hallo Otto.
Sehr schön.
Du Andrea.
Die Andrea hat mich jetzt gerettet schon die ganze Zeit und ein bisschen Musik, aber wir haben immer noch genügend Zeit. Wir haben vorher über den einen Punkt beim Urteil aus Wiesbaden gesprochen, da ging es um die Parkraumbewirtschaftung. Das haben wir weitestgehend durch. Park-and-Ride-Plätze, Bike-and-Ride-Plätze, die Schwierigkeit der Stadt, die laut Herrn Oesterling den Platz zu schaffen. Aber eine Frage, die hatte ich am Anfang an die Andrea gestellt, stelle jetzt auch an dich. Der Herr Oesterling hatte nach dem Urteil davon gesprochen, dass es ein schwarzer Tag für die Bürgerinnen, das hat er weggelassen, Bürgerinnen in Frankfurt ist. Ist es ein schwarzer Tag, das Urteil?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist, ich denke, mit dem Urteil wird jetzt unheimlich viel in Bewegung kommen und es kommt auch unheimlich viel in Bewegung, weil man muss einfach sehen, seit 1998 ist dieses Gesetz verabschiedet worden. Seit
99, aber egal.
99, ja, gut. Genau. Also jedenfalls, okay. Und seit 2009 gelten diese Werte und sie werden jetzt seit gut 9 Jahren gerissen und die Politik hat die ganze Zeit gar nichts gemacht. Insofern ist das jetzt ein guter Weckruf. Nicht, dass ich jetzt unbedingt dafür bin, dass es Fahrverbote gibt, aber in jedem Fall muss da jetzt was passieren, sei es jetzt die Diskussion über die Nachrüstung, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass die Diesel nachgerüstet werden, sei es aber auch, dass man jetzt endlich mal anfängt, die Stadt völlig neu zu denken, im Sinne von, dass der ÖPNV eine deutlich höhere Bedeutung kommt, Fuß- und Radverkehr, dem muss eine viel höhere Bedeutung kommen. Und diese Maßnahmen hat das Gericht auch gefordert und das muss jetzt einfach umgesetzt werden.
Ja, ich meine, ich denke, man sieht es ja auch daran, dass jetzt, wie du das ja schon andeutet hast, plötzlich sich unglaublich viel bewegt in Richtung auf Umrüstung, Nachrüstung, Umtausch, wie auch immer die Entscheidung fallen wird. Und es wird ja immer mal wieder erwähnt, dass das Urteil zu Frankfurt letztendlich ja offensichtlich den Stein wieder mehr ins Rollen gebracht hat. Kann man das so sehen?
Ja, also zur Stunde sitzen ja in Berlin die Minister zusammen mit der Frau Merkel und diskutieren die ganze Zeit. Soll es Nachrüstung geben? Soll es der Staat bezahlen? Soll es die Autoindustrie bezahlen? Was in jedem Fall eigentlich völlig klar ist, dass es die Autoindustrie bezahlt, weil sie hat schließlich den Schlamassel eingebrockt. Aber wie gesagt, die diskutieren da eine Weile. Da ist Verkehrsminister und Umweltministerin und die Kanzlerin sind sich da nicht einig. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Und jeden Tag kommt hier eine neue Sau durchs Dorf. Also zum Glück ist es ja eine Live-Sendung, weil sonst wäre wahrscheinlich schon wieder alles ganz anders.
Jawohl, die gerade vorher habe ich heute Morgen auch gedacht, ja, okay, red
mal. Ja, also nach aktuellem Stand, also gestern hieß es, dass diese sogenannten Problemstädte, wo Frankfurt ja auch dazugehört, also wobei ich Frankfurt eigentlich eine schöne Stadt finde, ja, aber trotzdem, das Verkehrsministerium hat es mal unter die Problemstädte eingereicht und da sollten dann...
Das kann man manchmal vielleicht auch als Auszeichnung angucken.
Also Stand gestern war dann, dass in diesen Problemstädten die Leute mit Euro 4 und Euro 5 Dieseln eine Nachrüstung bekommen sollen. Und zwar auf Kosten der Steuerzahler oder auf Kosten der Autoindustrie. Also da sollte irgendwie ein Mix kommen. Heute war das aber dann schon wieder anders. Ja, jetzt gibt es schon wieder irgendwie neue Ideen und ja, mal sehen, was da kommt. Also in jedem Fall, glaube ich, aber hat auch jetzt der Letzte verstanden, dass mit den Dieseln in der Stadt rumzufahren, dass das vielleicht gestern noch witzig war, aber spätestens heute nicht mehr witzig ist und morgen wird es in jedem Fall nicht mehr sein. Die Frage ist nur, wann dieses Morgen anfängt. Wir finden besser gleich als später und Möglichkeiten gibt es ja dazu. Also erstens ist es für eine Einzelperson ja sowieso völlig unnötig, mit einem 2 Tonnen schweren Fahrzeug in der Stadt rumzufahren. Völlig wurscht, mit was es angetrieben wird, aber meistens sind ja gerade die großen Fahrzeuge Diesel. Und zum anderen gibt es auch für Handwerker mittlerweile andere Möglichkeiten, ein Auto zu motorisieren. Und die müssen in der Tat irgendwelche Chancen kriegen, auch jetzt nachzurüsten. Da habe ich auch prinzipiell Verständnis dafür, wenn es irgendwelche Übergangsfristen gibt.
Aber wie gesagt, wir reden seit 9 Jahren davon. Da wollten wir nachher nochmal drüber reden. Ich habe jetzt noch den größeren Block für dieses Dieselfahrverbot, wobei ich schon zweimal gesagt habe, da war ich noch nicht da. Ich finde den Begriff Verbot, Fahrverbot eigentlich falsch, weil es ist ja nicht so, dass das Auto jetzt nicht mehr genutzt werden darf. Es ist eben nur ein bestimmter Raum, der das einschränkt. Aber ein Fahrverbot, da wird auch ein bisschen so die Apokalypse dargestellt. Aber ich habe heute Morgen auch gedacht, bei all dem, ich heute Morgen noch Radio gehört, Nachrichten, Informationen, dachte ich, ich kann mein Konzept für die Sendung wieder umschreiben. Das ist also jede Sekunde anders. Den Punkt, den ich jetzt mit dir noch gang, kurz, bevor wir zu diesem Diesel, also PKW etc. kommen, einer der drei Punkte war ja die Nachrüstung der Busflotte. Also die Stadt wurde dazu verurteilt, die Busflotte umzustellen. Da gibt es den Begriff EEV, kannst du den kurz erklären? Ich kann damit mit dem Kürzel nicht, okay. Also soll umgerüstet werden von EEV auf Euro 6 Norm. Lassen wir das nochmal beiseite.
Ach so, ja, das ist diese Nachrüstung mit diesen SCR-Katalysatoren. Dagegen gibt es ganz viele Worte, die da rumgehen. Ja. Also es geht letztlich immer um diese Nachbearbeitung des Abgases mit Harnstoff, was man in der Regel aber AdBlue nennt. Ja, klingt irgendwie netter, aber ist dasselbe. Also wo also diese Stickoxide im Abgaskanal gereinigt werden. Und dabei muss man auch immer wieder dieses AdBlue nachtanken. Das ist ein bisschen lästig, deswegen zieren sich ja auch die Autohersteller damit. Aber das ist eine wahnsinnig effektive Methode. Die Abgaswerte jetzt bezüglich Stickoxide werden also damit reduziert, 80%, 90%, 95%. Also das ist eine sehr effektive Maßnahme. Und ja, klar, das muss man einfach machen.
Die wird ja teilweise ja eingesetzt in LKWs.
Ja, natürlich.
LKWs?
Ja, ja.
Also es ist nichts Neues, was man sagen kann, das ist in der Erforschung oder wir haben, das hat sich bewährt, oder?
Ja, das ist ganz klar. Also die LKWs haben das. Also wenn man mal sieht, wenn LKWs tanken, dann ist neben dem LKW-Diesel häufig so ein ganz kleiner Zapfpistölchen. Und da tanken die dann auch dieses AdBlue nach. Es ist auch so, dass viele Euro 6 Diesel diesen AdBlue-Tank haben. Man hat nur versucht, durch diese Motorsteuerung und auch Schummelsoftware oder beziehungsweise Betrugssoftware diesen AdBlue-Tank möglichst klein zu halten und auch so, dass man dem Benutzer nicht zumutet, den nachtanken zu müssen. Das heißt, man hat versucht, dass nur so wenig AdBlue immer eingespritzt wird in diesen Abgaskanal, dass innerhalb der Wartungsintervalle, ja, also Ölwechselintervalle, dann die Werkstatt das nachfüllt. Und da muss man einfach sagen, das ist der falsche Weg. Also die Technik ist da und...
Also das trifft dann eben diese Nachrüstung der Busflotte, um das geht's ja. Dann, ja.
Also das Gericht hat gesagt, die Stadt Frankfurt muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Die Stadt Frankfurt hat sich ja in dem Gerichtssaal sehr gewunden, ja, hat gesagt, ja, sie betreiben ja gar keine eigenen Busse, das sind ja Unternehmen und so weiter. Ja, okay. Aber da hat das Gericht am Ende auch letztlich diese ganzen Ausweichmanöver dann irgendwann gesagt, ja, das geht so nicht. Also die Stadt muss mit den eigenen Fahrzeugen und Busse werden nun mal als städteigene Fahrzeuge genommen. Klar, das sind Subunternehmer, die das machen, aber letztlich sind das von der Stadt beauftragte.
Also die einzelnen Buslinien werden ausgeschrieben an einen Anbieter und genau, der betreibt genau. Dann die Linie.
Ja, ja, genau.
Und wir waren ja beide bei der Gerichtsverhandlung dabei. Ein der Punkte, der mir nachhaltig im Kopf blieb, ist in dem Zusammenhang, das Gericht hat auch der Stadt auferlegt, zu prüfen, ob bestehende Verträge gekündigt werden können im Hinblick auf diese Nachrüstung, Umrichtung.
Ja, genau. Also in der jetzigen laufenden Ausschreibung sind diese Anforderungen ja nicht gemacht worden, was eigentlich schon ein Fehler war, weil, wie gesagt, seit 9 Jahren haben wir diese Bestimmungen. Ja, diese Vertragslaufzeiten sind allerdings auch sehr lang, das sind viele Jahre, sodass man da sehen muss, dass man natürlich jetzt mit den Vertragsnehmern, also den Busunternehmen, irgendwelche Regelungen schafft, dass die diese Fahrzeuge nachrüsten. Und das ist nicht ganz billig. Also das kostet bei einem Bus tatsächlich so 10.000 bis 15.000 Euro. Also das ist schon eine Hausnummer. Und da muss man sich natürlich sehen, ob man irgendwie die Linie neu ausschreibt und dann eben in den Richtlinien das festlegt, dass diese Abgasnorm erfüllt sein muss. Oder ob man den bestehenden Betreibern, dass man da irgendwie sich einigt, dass man sagt, okay, ja, man gibt da irgendwie einen Zuschuss dazu und dann wird das nachgerüstet.
Ich meine, die Stadt Frankfurt hat 5 E-Busse in Auftrag gegeben. Diese Woche waren wir bei einer Veranstaltung zur Landtagswahl, wo es um die Verkehrswende ging. Da hat der Herr Al-Wazir, der zuständige Landesverkehrsminister, eben der Stadt vorgeworfen, dass sie nicht genügend Geld abruft, also das Land bietet da Töpfe an, wo man verwenden kann für diese Sachen. Wiesbaden wird gerne als Beispiel angeführt. Die wollen bis, 2030 die erste emissionsfreie Stadt sein. Hinkt Frankfurt da hinter der Entwicklung her?
Ja, das kann man, ja, in jedem Fall. Also die Stadt Wiesbaden versucht jetzt ein deutlich ehrgeiziges Projekt auf die Beine zu stellen, weil auch Wiesbaden wird ja in diesem Jahr noch verhandelt, was die Luftreinhaltungsklage angeht. Und die haben also ein deutlich engagierteres Maßnahmenpaket vorgelegt. Ob das ausreicht, das muss das Gericht nachher entscheiden. Aber Frankfurt hat in jedem Fall eigentlich nichts wirklich Relevantes vorgelegt, sodass es eigentlich völlig klar war, dass das jetzt...
Das Urteil so ist, kam insgesamt nicht überraschend, das kann man wohl wirklich
Nein,
sagen.
Nein, also für mich kam das nicht überraschend und ehrlich gesagt, es ist auch nicht überraschend, dass der Richter gesagt hat, in Frankfurt soll es eine Fahrverbotszone geben, weil ich jetzt auch jetzt gehört habe von anderen Automobilclubs, dass das jetzt irgendwie überraschend wäre. Aber dann nachdem in Hamburg ja das Gericht ja auch Fahrverbote eingehängt hat, ja, und dann wurde ja diese eine Straße, dann das Fahrverbot in dieser einen Straße ging, also dass die Leute nicht mehr an der Messstelle vorbeifahren. Also ich meine, das ist ja eigentlich schon arglistige Umgehung eines Gerichtsurteils. Und dass also da der Richter so schlau war und gesagt hat, also diese Firlefänze machen wir hier nicht, sondern es ist natürlich so, dass die NOx-Werte auch nicht irgendwie verteilt werden sollen, sondern es soll einfach, der Verkehr muss sauberer werden und er muss reduziert werden. Und das hat der Richter deswegen ganz klar mit einer flächigen Fahrverbotszone für Euro 5 Diesel und dann später, also für Euro 4 und Euro 5 Diesel verhängt.
Radio X Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Thema der Sendung ist, für bessere Luft, Verkehrspolitik in Frankfurt nach dem Wiesbadener Urteil. Wir haben jetzt schon 2 Punkte abgearbeitet. Kommen jetzt eigentlich zu dem Thema oder den Punkt, der die höchsten Wellen schlägt und am heftigsten diskutiert wird. Ich fand diese anderen beiden Punkte auch ziemlich wichtig, weil die ja auch ja, nachhaltig Wirkung zeigen könnten, so man sie umsetzt, beziehungsweise müssen umgesetzt werden. Laut dem Urteil von dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden dürfen ab dem 1. Februar 2019 innerhalb einer bestimmten Zone, das Gericht hat auch vorgeschlagen, die bisherige Umweltzone hier in Frankfurt zu nehmen, was bedeutet der Kreis, der durch die Autobahn Ost, Süd, West, Nord begrenzt ist, innerhalb dieser Umweltzone eben auch die Luftreinhaltung zu gewährleisten. Nicht mehr einfahren dürfen demnach Diesel mit der Abgasnorm 1, nee, Moment, jetzt muss ich, ja doch, nenne halt doch, Abgasnorm Euro 4 und niedriger, gilt auch für Benziner Euro 1 und 2. Ab 1. September 2019 gilt es auch für die Dieselfahrzeuge der Euro 5 Norm. Euro 6 ist zunächst mal nicht betroffen, obwohl es auch hier, und das wurde in der Verhandlung in Wiesbaden auch deutlich erwähnt von der Deutschen Umwelthilfe, wohl auch Ungereimtheiten, sprich Überschreitungen gibt. Heiko, nochmal jetzt, um das Ganze so ein bisschen strukturiert, schön, dass du dir so kurz dich gleich eingebracht hast in die Sache. Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem Urteil? Sowohl für die Privatnutzer, für Handwerk, Taxi und.
Ja, also die Einschränkungen sind schon enorm. Also weil es sind ungefähr 100.000 Fahrzeuge, die davon betroffen sind, die in Frankfurt rumfahren. Also das ist schon eine einschneidende Maßnahme. Das muss man ganz klar sagen. Und das Problem ist, da muss man schon auch immer wieder auf die Autoindustrie zeigen, die Autoindustrie bietet momentan ja auch gar keine Fahrzeuge an. Ja, also das Gericht sagt ja auch, man kann irgendwie mit Übergangslösungen da noch Ausnahmegenehmigungen machen, aber die Ausnahmegenehmigungen müssen alle sehr teuer sein, damit das auch wehtut. Also damit auch klar ist, dass es nur ein Übergang sein kann. Aber es ist wirklich so, also um die PKWs bin ich jetzt nicht traurig, ja, also weil die haben wirklich alle die Möglichkeit, einfach in den ÖPNV zu steigen oder mit dem Rad oder zu Fuß zu gehen. Also wir haben einen wirklich guten ÖPNV in Frankfurt. Also jeder Banker kommt auch ohne seine Karosse an seinen Arbeitsplatz. Also da sehe ich wirklich nicht die Problematik. Natürlich, wenn 100.000 Leute umsteigen, gibt es da auch wieder Engpässe, aber auch da muss man sagen, die Stadt hatte ja Zeit, sich auf dieses Urteil vorzubereiten. Also da habe ich, und ich selber in meiner Eigenschaft als VCD, verkehrspolitischer Sprecher, hatte auch Termine mit dem RMV und mit der Stadt und habe darauf hingewiesen, es gibt ja dieses Urteil und wie denn der Notfallplan aussieht, wenn nämlich dann 100.000 Leute mehr da sind und ob man das vielleicht schon mal vorbereitet oder vielleicht auch in den Fahrplanwechsel, den wir ja jetzt haben, irgendwie schon irgendwie mit einnimmt. Also da muss ich sagen, war die Aktivität eher bescheiden auf allen Seiten, muss man echt sagen, was ich auch wirklich enorm finde. Also das ist das eine. Also wie gesagt, die PKWs haben Möglichkeiten umzusteigen. Das ist jetzt wirklich überhaupt kein Problem. Das andere sind natürlich die Handwerker. Da ist, wie gesagt, die Autoindustrie am Zug. Es gibt momentan viele von diesen Kastenwagen werden nur als Diesel angeboten. Ja, also nicht nur bei deutschen Herstellern, sondern auch bei ausländischen Herstellern. Da gibt es nur Diesel. Das heißt, das Beste, was man da kriegen kann, ist Euro 6. Und dann ist ja auch noch so, erst ab Euro 6D. Also wir haben momentan, es gibt Euro 6 A, B, C. Das ist noch nach dem alten sogenannten NEFZ-Zyklus gemacht. Und jetzt D nach dem neuen Zyklus. Ja.
Also das ist ein neues Testverfahren.
Also erst jetzt gibt es überhaupt die Fahrzeuge mit der sogenannten Euro 6D-Norm, wo man nicht mehr bescheißen kann, weil da nämlich dann die Straßentests vorgeschrieben sind. Und die sind überhaupt jetzt erst im Handel. Das heißt, ein Handwerker, der sogar vorausschauend das gesehen hat, da kommt dieses Dieselurteil und so, und der ist, wenn der in diesem Jahr in einen Laden gegangen wäre und hätte gesagt, ich hätte gern ein neues Fahrzeug, hätte der gar nichts bekommen können. Also es gibt von VW tatsächlich einige von den Kastenwagen, die auch als Benziner angeboten werden. Aber jetzt bei Fiat, Peugeot, Citroën zum Beispiel, also der Ducato Jumper heißt der da, den gibt es nur in der Dieselversion. Ja, und auch jetzt erst seit wenigen Wochen als 6D. Also da muss ich schon sagen, also die Handwerker sind wirklich von der Industrie da in eine Situation hereingebracht worden, was skandalös ist, weil also der VW-Bus als Hybrid wird, also der jetzige neue T6, der jetzt rauskommt, VW-Bus wird keine Hybrid-Variante haben. Da gibt es zwar eine Benzinversion, aber keine Hybrid, also keinerlei elektrischer Antrieb, um emissionsfrei in der Stadt zu fahren. Das wird erst für T7 geplant und den gibt es aber erst in 4 Jahren. Also das ist ehrlich gesagt alles ein bisschen arg zu spät.
Also mir drängt sich da immer wieder die Frage auf in letzter Zeit. Wir hatten ja vorher kurz die Zahl genannt. Die EU, die Kommission hatte 1999 beschlossen, dass diese Grenzwerte ab 2010, 1. Januar 2010, gültig sein werden. Der Richter hat ja ganz suffisant in der Verhandlung gesagt, zum 10-jährigen Jubiläum wird es jetzt dieses Urteil geben. Und darüber können wir jetzt spekulieren, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen, warum da nichts passiert ist all die Jahre. Hat man drauf gewartet und dachte, naja, das werden wir schon kippen, das werden wir ändern und bla bla bla, keine Ahnung. Aber wie viele Frankfurter, Frankfurterinnen sind denn da unmittelbar betroffen davon?
Also was
von
ich
diesem, ich verwende jetzt den Begriff, obwohl ich mit dagegen streue, Fahrverbot.
Also eine Zahl, die so gehandelt wird, ist 100.000 Fahrzeuge. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit da jetzt auch das Umland ist, aber ich glaube, es sind 100.000 Fahrzeuge in Frankfurt. Also was ich weiß,
sind insgesamt mit diesen zwei Terminen, 1. Februar und 1. September nächstes Jahr, sind es in Frankfurt 85.000. Mhm. Das sind im ersten Schritt knapp über 40.000 und im zweiten auch irgendwo so Mitte 40.000. Die Pendler sind etwas um die 100.000 oder etwas drüber, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, das ist die Zahl, die ich habe.
Also das ist die Größenordnung. Mhm. Aber das ist, ja, also das fängt ja auch bei vielen Sachen an. Also wenn man auch mal sieht, die ganzen Paketdienstleister, da ist zwar jetzt durchaus, sind ja auch Street-Scooter in Frankfurt im Einsatz, aber das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Also da muss man auch sagen, ein Auto, was jeden Tag in Frankfurt mehrere Kilometer fährt, also da ist der Diesel in jedem Fall der falsche Antrieb dafür.
Wobei in dieser Branche bereits seit etlichen Jahren relativ viel Bewegung ist, also einige Unternehmen bauen da wirklich schon seit Jahren die alten Dieselfahrzeuge auch mit Elektromotor um.
Ja, also ja, DHL hat ja selber den Autohersteller gekauft, also Street Scooter, also weil die deutsche Autoindustrie hat DHL kein Angebot machen können und daraufhin hat die Post gesagt, werde ich jetzt Autohersteller? Also das muss man sich ja vorstellen, was das für ein Armutszeugnis ist.
Ja, wollte gerade darauf hinweisen, dass die DHL das ja jetzt dann selber übernommen hat. Aber das ist ja nur einer von den vielen Anbietern. Also mit Anbieter meinen jetzt Paketlieferant. Andrea, an dich mal die Frage. Ich meine, wir hatten vorher recht ausführlich über den Radverkehr gesprochen. Du bist Pendlerin?
Ja.
Innenstadtpendlerin?
Ja.
Bist du nur mit dem Rad unterwegs oder nützt du ab und zu auch im ÖPNV? Ist das für dich jetzt ein Angebot, wo du sagst, ja, das ist eine absolute Top-Alternative und kein Problem. Ich meine, der Vorteil ist ja hier auch, das muss man mal dazu sagen, der RMV ist, glaube ich, einer der wenigen Verkehrsverbünde, die kostenlose Mitnahme von Fahrrad in Zügen etc. bewilligen. In anderen sieht es anders aus, muss man immer bezahlen dafür. Ist das aufgrund des Angebots für dich eine Alternative zum Fahrrad oder zum Auto?
Zum Auto ist es sowieso keine Alternative. Ich lebe mein ganzes Leben schon autofrei. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Okay. Und eine wirkliche Alternative zum Fahrrad ist es nicht. Es ist eine zusätzliche Option. Okay. Also wenn man selber irgendwann nicht mehr so fit ist oder wenn man gerade keine Lust hat oder wenn das Wetter umschlägt oder so, dann entweder einfach so die Bahn zu nutzen oder mit dem Rad in der U-Bahn einfach mitzunehmen. Also gelegentlich nutze ich das.
Wie ist denn das mit Busse? Weil ich bin noch nie im Bus mit dem Rad gefahren. Also S-Bahn, U-Bahn.
Das ist auch vom Platz her nicht zu empfehlen. Also der Platz ist zu gering und den sollte man wirklich für RollstuhlfahrerInnen oder Menschen mit Kinderwegen unbedingt freilassen.
Okay. Also wenn man Andrea in der Stadt mit ihrem Lastenrad unterwegs sieht, dann weiß man auch, dass sie nicht die Notwendigkeit hat, irgendwie sich zu beschleunigen, indem sie in die U-Bahn steigt.
Ja, das ist so langsamer,
das stimmt. So flott unterwegs.
Also die Zeit, in die U-Bahn zu steigen, hat die Andrea, glaube ich, nicht. Das ist auch gar nicht nötig.
Okay. Ja, ich meine, man ist einfach auch zeitlich flexibler, weil wenn ja U-Bahn, S-Bahn, da habe ich eine bestimmte Zeit, wo ich dort sein muss, oder ich habe Pech gehabt. Und ansonsten ist es mit dem Fahrrad viel freier, was das anbelangt. Es gibt den Vorwurf, bei dieser Umrüstung oder der Einschränkung der Mobilität mit dem Auto, der Enteignung, Heiko?
Naja, also das will ich jetzt, das wird immer, also ich finde es immer, wenn es ausgespielt wird gegen Gesundheit, ja, dann finde ich, es ist ein bisschen ein fades Argument. Aber wie ich vorhin schon sagte, die Handwerker, die sich in den letzten 2-3 Jahren ein Auto gekauft haben und auch, wie gesagt, erstens, sie mussten einen Diesel kaufen und auch, natürlich wusste man schon, diese Schummelsoftware, Betrugssoftware läuft jetzt auch schon ein bisschen länger. Also von daher, seit ein paar Jahren weiß man schon, dass da was im Busch ist und dass der Diesel also eben nicht sauber ist. Aber trotz allem habe ich da schon ein gewisses Verständnis für Leute, die aus beruflichen Gründen einen Kastenwagen fahren müssen, die sind jetzt wirklich ziemlich im Regen stehen gelassen. Und die sind richtig verarscht worden. Und da hoffe ich auch, ehrlich gesagt, es laufen ja jetzt auch die Klagen. Also die Verbraucherzentralen, der Bundesverband der Verbraucherzentralen nimmt ja jetzt auch diese Sammelklagen an gegen VW. Und da kann ich jeden auch nur ermutigen. Also egal, ob jetzt PKW oder andere Fahrzeuge von VW, sich da anzuschließen und diese Sammelklage zu machen, damit man da auch zu seinem Recht kommt. Und dann, wenn diese Sammelklage dann Erfolg hat, und ich denke, die wird Erfolg haben, weil es ist ja offensichtlich nachgewiesen worden, dass da betrogen wurde mit dieser Software, also das liegt ja alles auf dem Tisch, und dann wird die Entschädigung auch von dem Verursacher, nämlich Volkswagen, bezahlt. Und das finde ich richtig.
Die andere Frage ist jetzt eben, was ja allgemein hingefordert wird, schon seit längerem, blaue Plakette, Stichwort. Da geht es darum, dass eben analog den früheren Einfahrtsbeschränkungen mit einer blauen Plakette ein Fahrzeug gekennzeichnet werden soll. Stichwort Überprüfung. Ist das möglich? Es wird immer wieder gesagt, das ist einfach nicht möglich, das zu machen.
Also wir haben ein Bundesverkehrsministerium, was wirklich alles dazu tut, dass die Städte im Dreck ersticken und jetzt mit diesen Urteilen ins Messer laufen. Also, und dementsprechend sind auch alle Städte, egal von welcher Partei sie regiert werden, sehr, sehr sauer auf das Bundesverkehrsministerium, weil das wirklich in den letzten Jahren alles dran getan hat, um die Situation, also alles, um irgendwie diese Lösung herbeizuführen, verhindert hat. Eine Lösung wäre tatsächlich die blaue Plakette, muss das Bundesverkehrsministerium einführen. Es kann nicht auf kommunaler Ebene eingeführt werden, weil das muss ja deutschlandweit sein. Haben sie nicht gemacht. Das Zweite ist, jetzt auch mit diesen SCR-Katalysatoren, da wartet die sogenannte Arbeitsgruppe 1 schon die ganze Zeit auf den Auftrag, die Richtlinien zu entwickeln, wie diese Nachrüstungsmodule auszusehen haben. Weil da muss es ja erst eine Richtlinie geben, bevor die Hersteller sagen können, die können eingebaut werden, weil die brauchen ja eine sogenannte Typenzulassung. Und das Bundesverkehrsministerium beauftragt die nicht. Und zwar, die fragen schon immer an, dass sie das endlich machen dürfen. Und sie werden aber nicht beauftragt. Also hier muss man ganz klar sagen, das Bundesverkehrsministerium sabotiert jede vernünftige Lösung in diesem Bereich. Und das seit Jahren. Und da muss man sich echt fragen, ob da die richtigen Leute auf diesem Platz sitzen und was die eigentlich tun und ob die wirklich im Sinne des Volkes handeln oder im Sinne von was weiß ich wem.
Nur kurze Frage zum Ende dieses Themas, weil dann würde ich noch mal ganz kurz über Alternativen reden wollen. Täuscht mich mein Eindruck, im Prinzip hocken, also wir reden immer über die Städte tun nichts. Im Prinzip sind doch die am Ende der Kette eigentlich sind. Ich meine, der Bund müsste aktiv werden. Das Land Hessen hat mit seinem Luftreinhalteplan relativ schlecht ausgesehen bei dieser Gerichtsverhandlung, meiner Einschätzung nach. Und die Stadtkommunen müssen das ausbaden. Kann man das so sagen?
Ja, also die Städte brauchen jedenfalls ein paar bundesweite Regelungen, die sie selber nicht machen können. Das liegt einmal daran, also auch zum Beispiel eine City-Maut. Eine City-Maut einzuführen, dafür braucht es entweder ein Bundesgesetz oder ein Landesgesetz, sonst kann eine Stadt das nicht einführen. Und der Deutsche Städtetag hat schon vor 2 Jahren gefordert, dass die Städte eine City-Maut, zumindest die Option brauchen, eine City-Maut anwenden zu können. Und was passiert? Nichts passiert. Und das Gleiche gilt auch bei Parkraumbewirtschaftung. Da gibt es Grauzonen, aber auch da müssen die Regelungen gelockert werden, um so Parkraumbewirtschaftung machen zu können. Und das Gleiche ist dasselbe mit Einfahrverboten. Auch da wäre halt so eine blaue Plakette die Lösung, um das irgendwie handhabbar zu machen. Also wobei man auch da sagen muss, in Amsterdam läuft das so, also ich weiß nicht, aus Amsterdam war, vielleicht ist es auch eine andere holländische Großstadt, aber egal. Da ist es so, da gibt es eine Kamera, die hat eine Nummernschilderfassung und Also da ist auch Einfahrtverbot für Euro 5 Fahrzeuge und schwächer, also und zwar schon sehr viel länger. Also die handeln tatsächlich, die europäische Richtlinie gilt ja auch schließlich nicht für Deutschland, sondern auch für andere Städte, aber ja, genau. Die tun dann nämlich was. Und da ist es so, dass also wie so ein Blitzampel wird das Nummernschild eingescannt, dann wird im Zentralcomputer nachgeguckt, was für eine Euronorm dieses Fahrzeug hat. Und wenn es eben nicht Euro 6 ist, dann wird es geblitzt und kriegt eine Strafe. Fertig. Also auch sowas kann man machen, aber ist natürlich viel aufwendiger als eine blaue Plakette, weil dann diese ganze Technik dahinter steht. Während eine blaue Plakette wäre für jeden ein sichtbares Zeichen und...
Ja, so ist ja die Polizei, die müssen eigentlich jedes Mal die Autos anhalten und wahrscheinlich im Kfz-Schein nachgucken, was hat der für eine Zulassung, weil von außen sieht man das ja nicht, was das für eine ergonomische Einzelauto. Gehen wir mal kurz noch zu den Alternativen. Andrea, an dich nochmal die Frage, wir hatten vorher über den Radverkehr gesprochen. Radverkehr als einer der vielen Möglichkeiten, um eine gute Luft hier zu haben. Was muss aus Sicht des Radentscheids passieren, damit der Radverkehr attraktiv oder noch attraktiver wird und auch für viele Leute umsetzbar, handhabbarer?
Ein massiver Ausbau der Infrastruktur. Es müssen Wege neu geschaffen werden. Bestehende Wege, die es in Frankfurt natürlich auch schon gibt, sind in der Regel in schlechtem baulichem Zustand, also mit Pflasterung oder mit Durchwurzelung, und sie sind immer zu schmal. Also das merke ich jetzt gerade, seit ich mit dem Lastenrad unterwegs bin, das Überholen wird schwierig oder auch das überholt werden. Und also in die Infrastruktur muss massiv investiert werden. Es muss vielleicht auch mit diesem Instrument der Fahrradstraße, dass man Autoverkehr aus Teilbereichen ganz ausschließt, gearbeitet werden. Also Abstellanlagen ist ein weiterer Punkt, wo es in ganz vielen Ecken in Frankfurt noch ganz, ganz arg hapert.
Was den Ausbau anbelangt, da gibt es ja jetzt gerade den neuen Vorstoß aus dem Verkehrsdezernat Friedberger Landstraße.
Ist richtig, ist eine absolut notwendige Geschichte. Also Radfahren auf der Friedberger Landstraße ist, dadurch, dass es eine der Hauptverkehrsachsen ist, eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Du hast zwei Autospuren pro Richtung, nebenbei fährt noch Bus und Straßenbahn. Im Grunde fährst du immer zickzack durch den Autostau. Ich denke, dass diese Idee, eine Fahrspur wegzunehmen und den Radfahrenden zu widmen, durchaus auch den Autoverkehr dort verringern kann und damit wahrscheinlich auch die Messwerte in der Friedberger Landstraße, die sind ja auch relativ übel, wahrscheinlich auch ein Stück weit nach unten bringen.
Ja, wobei man sagen muss, jetzt, wir kommen langsam zum Ende, sagen muss, dass an der Friedberger Landstraße die Messstation noch nicht einmal die mit den höchsten Werten ist. Die am höchsten bemessen ist im Riederwald, am Berlinbruch mit 54 und noch was Mikrogramm. Was ich bemerkenswert fand, dieser Tage habe ich gelesen, die AXA in der Schweiz, das ist wohl nur die Versicherungsgruppe, wenn ich es richtig interpretiert habe, die fordern aus Sicherheitsgründen aufgrund von Unfallforschungen eben einen Ausbau der Infrastruktur in Städten, zum Beispiel wegen Cargo-E-Bikes, also Transport-E-Bikes, separate Fahrstreifen, die das gegenseitige Überholen von Zweirädern mit unterschiedlichem Tempo zulassen. Ich meine, das ist klar, wenn E-Bikes unterwegs sind, die sind flott unterwegs, wie manche andere Radfahrerinnen und Radfahrer. Das wäre eben ein weiterer Grund, um das auszubauen. Ich hätte noch so viele Themen, die wir besprechen können, aber das ist wieder mal die Sendung geht dem Ende entgegen. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zwei, drei Termine durchgeben. Andrea, du hast auch einen. Du hast einen Schuss frei.
Genau, wir haben eine Gruppe von freien RadverkehrsaktivistInnen in Frankfurt veranstaltet am Sonntag einen Mahnkorso in Gedenken der im Straßenverkehr getöteten Radfahrer. Wir treffen uns um 15.30 Uhr an der Alten Oper, fahren dann insgesamt circa 10 Kilometer durch die Stadt und wollen auch Ghostbikes an den Unfallstellen anbinden. Es werden Zwischenkundgebungen und Redebeiträge gehalten. Und ich würde mich über eine rege Teilnahme dort freuen.
Also Sonntag, da ist schon 9.15 Uhr. Heiko, ja. Noch ein Schlusswort zum Thema Fällt dir noch was ein?
Also
Alternativen zum Auto.
Ja, also das Schlusswort ist ganz klar, ein weiter so geht nicht mehr. Die Zeiten der autogerechten Stadt sind vorbei und die Mobilitätsformen werden jetzt ganz vielfältig werden mit E-Rollern, E-Bikes, Cargo-Bikes, Pedelecs, S-Pedelecs, dreirädrig, vierrädrig. Also diese Aufgliederung in Autoverkehr, Fußverkehr und Radverkehr löst sich völlig auf. Wir werden ganz viele Mobilitätsformen kriegen, Carsharing und so. Und da ist die Stadt gut beraten, da auch in diese Richtung zu gehen, weil das ist einfach die Zukunft.
Ein neues Projekt ist im Anlaufen, da können wir jetzt heute nicht mehr drüber reden, hatte mir nur aufgeschrieben, ist die Logistik-Tram, dass eben Waren in Trams transportiert werden zu Fahrradstationen. Ja. Ich habe jetzt auch noch kurz zwei Termine, und zwar der eine, das ist morgen, 29.09., gibt es in einem tollen Ambiente, tollen Umfeld, im Botanischen Garten, das vierte Frankfurter Bienenfestival, 12 bis 17 Uhr, Siesmeierstraße 72. Informationen dazu findet ihr unter www.frankfurter-bienenfestival.de. Nächster Termin, 6.10. gibt es einen Ausflug zum Hambacher Forst. Ich glaube, über den Hambacher Forst muss ich nichts erzählen. Da werden die meisten wissen, worum es da geht. Informationen dazu, wer mitfahren möchte, kann sich da noch drüber informieren, melden, eintragen, wie auch immer, unter www.greenpeace-frankfurt.de. Und noch wieder der Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, kommen Montag, 1.10. 18 Uhr in Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Heiko, vielen Dank, dass du im Studio warst. Andrea, dir danke ganz besonders, dass du das Vakuum am Anfang gut gefüllt hast. Und euch herzlichen Dank fürs Zuhören.